Guten Morgen, ihr Lieben. So schön, euch zu sehen. Ah, ich bin richtig pumped. Ich freue mich mega auf die Predigt. Das wurde aber auch Zeit, habe ich so gedacht. Und ey, es ist heute keine Predigtreihe. Wir werden heute eine Einzelpredigt haben. Wir werden über ein Thema sprechen, worüber man nicht ständig spricht. Und gleichzeitig glaube ich, es ist so grundlegend. Und es ist so ein Thema, was uns einen Rahmen gibt für unsere ganze Perspektive, für unser Denken, für unser Weltbild und so viel mehr. Und ich bin echt gespannt. Ich hoffe, du bist wach, ausgeschlafen, dass der Koffeinlevel stimmt für die Botschaft heute. Und mein Titel, der stammt eigentlich aus einem Gebet, was Jesus uns lehrt. So, das ist das Modellgebet des Vaterunser. Und der allerletzte Teil, der letzte Halbsatz aus Matthäus 6 ist dann, erlöse uns von dem Bösen. Habt ihr schon mal gehört, oder? Erlöse uns von dem Bösen. Und das ist tatsächlich unser Thema. Wir werden uns heute mit dem Bösen beschäftigen, okay? Moment mal, beten wir überhaupt so, wie Jesus das sagt? Und fokussieren wir uns irgendwie und beschäftigen wir uns mit dem Bösen? Du denkst gerade, oha, wo bin ich hier gelandet? Ja, ist das noch zeitgemäß? Wir reden vom Teufel, vom Satan, vom Luzifer, vom Reich der Finsternis. Ist das nicht voll Mittelalter? Kann das wirklich sein, dass Tim heute über den Bösen redet? In der Tat, weil die Bibel sehr, sehr häufig verschiedentlich darüber redet. Ein Vers, bevor wir beten, will ich euch schon mal vorlesen aus Kolosser 1, Vers 13. Dort heißt es, er und gemeint ist Gott. Gott hat uns aus der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Da gibt es irgendwie was von zwei Reichen. Wir sind herausgerissen aus einer Macht der Finsternis. Wow, wir wollen beten zusammen und dann entpacken wir das weiter miteinander. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du uns begegnen möchtest, dass du zu uns sprechen. Ich bete wirklich, dass Offenbarung geschieht, dass Augen geöffnet werden, Herzensaugen, dass unser ganzes Denken geöffnet wird dafür, dass wir diese Welt, unser Leben und alles, was geschieht, viel stärker so sehen können, wie du das siehst. Und ich bete, dass du Menschen berührst mit deiner Liebe heute, mit deiner Freiheit, mit deiner Wahrheit, in Jesu Namen. Amen. Amen. Also Tim, Teufel, ernsthaft, das ist doch, das kennen wir so als Witzfigur und aus Horrorfilmen oder aus der Haribo-Tüte, oder? Haribo Colorado, ja, so diese komischen bunten Teufelchen oder Kasperle-Theater. Ich weiß nicht so genau, ob es heute noch Kasperle-Theater gibt. Früher wurde in Grundschule so Verkehrserziehung gemacht mit Kasperle-Theater. Keine Ahnung, da gab es dann auch den Teufel, der irgendwie da reingewirkt hat. Ja, ist das denn wirklich wahr? Ja, also ich meine, heutzutage, es glauben ja immer weniger Menschen an Gott. Aber wenn du sie fragst nach dem Teufel, dann sagen sie ja, kannst du doch nicht ernsthaft dran glauben, oder? Ja, also an Gott glauben wir heute, viele Menschen glauben nicht an Gott, weil er ihnen nicht sympathisch ist, oder? Gott, das scheint so jemand zu sein, der gegen ganz viele Dinge ist und der irgendwie so irgendwie Leid zulässt und Leute vielleicht sogar in die Hölle wirft und sowas. Da hatten wir neulich eine Predigt drüber. Total intolerant, total uncool. Also da glaube ich nicht dran. Aber den Teufel, ganz ehrlich, kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Wie naiv muss man sein, um daran zu glauben. Und natürlich halten wir Menschen uns dann gleichzeitig selbst für gut. Ich bin ein guter Mensch. Keine Ahnung, warum es so Adolf Hitlers und sowas in der Geschichte gegeben hat. Weiß ich auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber eigentlich sind wir Menschen gut und wir verdienen auch kein Leid, wir verdienen auch keinen Schmerz. Eigentlich, und wenn es dann schon einen Gott gäbe, dann müsste der dafür sorgen, dass es mir immer gut geht und dass mir alles erspart bleibt. Oder? Das ist auch die Perspektive, die Menschen heutzutage haben. Und tatsächlich ist es eine komplette Verdrehung dessen, was die Bibel sagt. Die Bibel ist nämlich sehr, sehr klar darüber, dass Gott auf der einen Seite nur gut ist. Von ihm nur Gutes kommt. Er ist unser Schöpfer und er ist durch und durch gut. Und auf der anderen Seite existiert laut Bibel tatsächlich das Böse, der Teufel. Und der ist verantwortlich für alles Leid und alles an Bösem auf dieser Welt. Okay? Und das ist die biblische Perspektive. Dazwischen dann sind wir, der Mensch. Und wir haben einen freien Willen, wir sind geschaffen, wir hätten uns entscheiden können, Gott zu vertrauen, auf Gottes Weg zu gehen, aber tatsächlich entscheiden wir uns und haben uns entschieden, nein, ich will lieber unabhängig sein, ich will lieber mein eigener Herr sein, ich mache, was ich will. Und das ist das Szenario, von dem wir in der Bibel lesen. Und ohne es zu merken, durch diese Ursünde der Unabhängigkeit von Gott, diese Ursünde, wir öffnen Tür und Tor für einen Einfluss des Bösen. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Wir sind nicht in einem neutralen Raum. Ich habe noch einen Vers für uns, Epheser 2, Vers 2. Da sagt Paulus, ihr habt genauso, und er spricht mit Christen über das, was sich verändert hat, seit sie Christ geworden sind. Er sagt, ihr habt genauso in der Sünde gelebt, wie der Rest der Welt.
beherrscht vom Satan, der Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Das ist starker Tobak, oder? Und es ist vielleicht auch tatsächlich an der Zeit, mal kurz eine Anmerkung einzuschieben. Wenn du heute hier bist und sagst, eigentlich habe ich mit Glauben und mit Jesus gar nichts zu tun und das ist schon hier ganz schön strange, also diese Bibel und so weiter ist mir sowieso fremd und dann die Message heute muss dir vorkommen, schätze ich mal, wie starker Tobak. Vielleicht schaust du auch online bei YouTube gerade entspannt diese Predigt und denkst, oha, das ist ja krass und ich kann es dir nicht verdenken, ich kann es voll nachvollziehen. Weil ich war selber mal Atheist und ehrlich gesagt, hätte ich die Predigt gehört, in der Zeit, wo ich Atheist gewesen bin, hätte ich auch gedacht, also irgendwie alle Tassen sind da nicht im Schrank oder so. Ich kann es dir nicht verdenken, okay? Es hat auch mehr gebraucht für mich als eine Predigt, um zu verstehen, Moment mal, das ergibt ja tatsächlich unglaublich viel Sinn. Das ist ja tatsächlich das Sinnvollste überhaupt, wenn wir das, was passiert auf diesem Planeten Erde, mit dieser Sicht betrachten, aber ich kann es dir nicht verdenken, wenn es für dich vielleicht strange ist. Ich hoffe, dass wir noch ins Gespräch kommen. Gerne nachher bei einer Fritz nach dem Gottesdienst oder so. Ich werde heute in der Tat aus biblischer Perspektive versuchen darzustellen und aufzuzeigen, was es mit dem Bösen auf sich hat. Wir werden da hineinschauen, was die Bibel sagt. Und wenn wir mit Jesus leben, und ich weiß, viele von uns tun das, wenn du mit Jesus lebst, dann ist es so unglaublich wichtig, Bescheid zu wissen und Klarheit zu haben und die geistlichen Realitäten zu kennen, auch den Feind, damit wir uns gut aufstellen können. Ich gebe uns noch ein Bibelvers dafür. In 1. Petrus 5, Vers 6, da sagt Petrus, seid besonnen und wachsam. Das ist an Christen gerichtet. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also mit anderen Worten, das, was hier steht, heißt, es ist ein geistlicher Kampf da, der ist real. Wir haben einen Feind, der will uns zu Fall bringen. Wenn Jesus uns in diesem Gebet lehrt, erlöse uns vom Bösen, dann hat das diesen Hintergrund. Ein Kampf, der real ist. Oder Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 10 und diesen Abschnitt, da lese ich jetzt die ersten Verse und später werde ich da nochmal drauf zurückverweisen. Epheser 6, Vers 10 sagt er noch ein Wort zum Schluss, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, sagt er. Eine Waffenrüstung, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen, da ist es wieder, des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, ganz wichtig zu wissen, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalt. Das ist geistlicher Kampf der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Diese Welt wird beherrscht von Mächten der Finsternis, sagt die Bibel. Und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. So, das ist erstmal, wow, krass. Aber man kann sagen, laut Bibel, es ist Krieg. Und es wäre absolut nicht hilfreich und absolut nicht gut, dass diese Realität nicht zu kennen oder diese Realität zu ignorieren. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Und ich will schon mal die gute Nachricht vorab sagen. Wenn wir zu Gott gehören, stehen wir auf der Seite des Stärkeren und er stellt uns alles zur Verfügung, um diesem Kampf siegreich zu sein, um in diesem Kampf uns zu verteidigen und in diesem Kampf sogar angreifen zu können. So, das ist die gute Nachricht, schon mal kleiner Spoiler vorab. So, wir werden heute also ein paar grundlegende Wahrheiten dazu hören und dann auch darauf schauen, wie können wir uns verteidigen und angreifen. Und ich habe drei Überschriften heute für uns. Die erste Überschrift ist zwei ungleiche Königreiche. Es ist extrem wichtig zu verstehen, dass wir es mit zwei Reichen zu tun haben, die in einem Kampf gegenüberstehen. Auf der einen Seite gibt es das Reich Gottes, das Königreich von Gott. Das ist überall da, wo Jesus Christus der König ist, wo er anerkannt wird als der König, das Reich Gottes. Und dann gibt es, und da gehören seine Engel dazu und so weiter, und da gibt es auf der anderen Seite das Reich der Finsternis, da wo der Teufel den Einfluss hat, da wo er mit seinen Engeln, die man Dämonen nennt, irgendwie am Start ist. So dieses andere Reich gibt es auch und die Bibel nennt tatsächlich den Teufel auch den Fürst dieser Welt oder den Gott dieser Welt. Ja, das ist eine Bezeichnung in der Bibel für den Teufel, der Gott dieser Welt. So, dann kommen wir zum Stichwort, die Welt. Und ich bekomme jetzt hier gerade Assistenz, denn wir wollen uns das mal ganz, ganz gut plastisch hier vor Augen führen. Die Welt, ja. Und ich habe hier so eine kleine Weltkugel, genau. Ja, die beiden, die stellen wir ganz in die Mitte. Hier sind auch zwei Menschen am Start. So, die Welt. Und diese Welt ist von Gott geschaffen, oder? Mittendrin in dem geistlichen Kampf, mittendrin zwischen diesen beiden Reichen, über die ich hier rede, ist die Welt, die Schöpfung.
Gott hat die Erde geschaffen und er hat den Menschen geschaffen und da reingesetzt in diese Welt. So die Menschheit. Und das Wichtige ist, was wir verstehen müssen, Gott, der allmächtig ist. Also wenn wir uns jetzt in Relation zur Welt die Macht und die Größe Gottes vor Augen führen, dann müssten wir hier das Dach abnehmen und müssten mindestens bis zu den Sternen gucken und wären immer noch nicht so weit in unserem Blick, wie Gottes Allmacht und Gottes Größe tatsächlich ist. So, und dann schafft er diese Erde und schafft den Menschen, setzt ihn auf diesen Planeten Erde. Und was tut Gott? Der allmächtige Gott, dessen Allmacht sich dadurch auch nicht auflöst oder sowas. Er sagt, die Erde, Mensch, die Erde vertraue ich dir an. Ich gebe dir einen Auftrag, ich gebe dir ein Mandat und ich gebe dir sozusagen von meiner Allmacht, von meinem Mandat, ich gebe etwas auf dich und sage, du hast das Mandat für die Erde. Wir lesen das ganz am Anfang der Bibel im ersten Kapitel in 1. Mose 1, Vers 28. Ja, Gott segnete sie, wer ist sie? Sie sind die Menschen, die ersten Menschen, die da waren. Er segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über sie, über die Fische, Vögel, über die Tiere. Also er sagt, ich habe einen Auftrag für euch, diese Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht darüber. Das ist ein Mandat Gottes an den Menschen und das hat sich noch nicht geändert. Das ist auch heute immer noch gültig. Und das ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Okay, was auf dieser Erde passiert, hat ganz viel damit zu tun, dass Gott gesagt hat, hier, euer Mandat. Der allmächtige Gott, der immer noch auf dem Thron sitzt, der immer noch unendlich groß, unendlich mächtig ist, er hat für die Erde gesagt, hier Gott, hier Mensch, ich vertraue dir das an. Und Gott, als er diese Erde geschaffen hat, war sie am Anfang ein Paradies. Die Bibel beschreibt das ganz klar. Ein Paradies. Der Mensch war da, Gott war da. Und es war kein Leid da. Keine Krankheit. Kein Schmerz. Kein Tod. Alles war paradiesisch. Wunderschön. Und Gott schafft diese Erde. Und er ist auch da. Es gibt eine ungetrübte Gemeinschaft zwischen dem Gott, zwischen Gott und dem Menschen. Ungetrübte Gemeinschaft. Alles super. Und dann taucht der Teufel auf. Hä? Was macht der denn da? Komm mir noch zu, okay? Im Hinterkopf behalten, wichtige Frage. Was macht der da? Aber wir nehmen es mal ganz kurz so hin, der Teufel taucht auf in der Gestalt einer Schlange. Ja, das haben wir hier auch grafisch umgesetzt. Ich mag Schlangen nicht so gerne. Also der Teufel taucht auch in der Gestalt einer Schlange und er bringt den Menschen in Versuchung. Er spricht den Menschen an. Warum das passiert, warum der überhaupt da ist, kommen wir noch zu. Aber wir nehmen es mal ganz kurz erstmal so hin und im dritten Kapitel der Bibel heißt es dann, wie die Schlange zu... Und wir müssen wissen, Gott hatte gesagt, ihr dürft alles. Ihr dürft alles essen, ihr dürft alles genießen. Außer ein einziger Baum, die Frucht von diesem einen Baum, ihr dürft diese Frucht nicht essen. Es gab nur eine Sache, die sie nicht machen sollten. Sonst war komplett alles free. Und die Schlange kommt und sagt, hey, diese Früchte, esst von den Früchten. Und sagt folgendes, in 1. Mose 3, Vers 5, zu dem Menschen, er sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet gut, das Gute und das Böse unterscheiden können. Das ist das, was der Teufel dem Menschen sagt. Und der Mensch, er mit seinem freien Willen, sagt ja zu diesem für ihn verführerischen Angebot. Er nimmt das Angebot an und denkt, jo, unabhängig von Gott, selbst definieren Gut und Böse. Klingt gut, mach ich. Das nennen wir Theologen den Sündenfall. Die Bibel beschreibt, wie von diesem Moment an etwas zerbrach. Wie von diesem Moment an, statt Unabhängigkeit, wie der Mensch dachte, tatsächlich etwas anderes passiert. Diese Schöpfung zerbricht und wir werden abhängig von etwas, was wir Sünde nennen. Und in diese Welt kommt Leid, kommt Sterblichkeit, kommt Krankheit, kommt Tod, kommt Hass, kommen all diese Dinge, die wir heute sehen. Das Reich der Finsternis bekommt das in den Griff, was dem Menschen anvertraut ist. Und was der Mensch durch seine freie Entscheidung gegen Gott überhaupt erst Tür und Tor geöffnet hat. Nun habe ich dieses schwarze Tuch ganz bewusst nicht so über diese Erde gelegt, dass alles verdeckt wäre. Wir kommen dazu, ja. Aber wir müssen verstehen, das ist der Moment, dieser Sündenfall, wo wir Sklaven der Sünde wären, wo das Reich der Finsternis kommt und wo wir seitdem als Menschen gefangen sind in einem tiefen Egoismus. Das musst du keinem neugeborenen Säugling, keinem Kleinkind beibringen, sei doch mal egoistisch. Das ist jeder Mensch von ganz alleine, von Anfang an, oder? Und statt unabhängig zu werden, gerieten wir unter eine Herrschaft. Aber wichtig bei diesen zwei Reichen ist, das ist kein Kampf auf Augenhöhe. Wir haben zwei völlig ungleiche Reiche. Wir haben immer noch einen allmächtigen Gott, der so unendlich groß ist, als würden wir das Dach abheben und bis zu den Sternen schauen und noch weiter. Und dann haben wir diese kleine Erde. Und in dieser kleinen Erde gibt es etwas, was man das Reich der Finsternis nennt.
und was es nur deswegen gibt, weil der Mensch, dem diese Erde von Gott anvertraut wurde, diese Lüge geglaubt hat des Feindes. Und die Welt, die Schöpfung, ist ein zerbrochener Ort. Und ich habe das nur so halb hier drüber gelegt. Aus welchem Grund? Weil wir ja immer noch viel von Gottes Handschrift sehen können. Wenn du heute Morgen ja die Sonne gesehen hast, vielleicht bei einem Spaziergang, wenn du am Meer stehst, den Ozean siehst, wenn du auf einem Alpengipfel stehst, wenn du die Liebe zwischen Menschen, die möglich ist, erlebst, dann sagst du, wow, das spricht die Sprache des Schöpfers, die Sprache von Schönheit, die Sprache Gottes. Aber gleichzeitig, und da werden wir uns schnell einig sein, können wir uns auf dieser Welt umschauen und buchstäblich die Hölle auf Erden finden. Buchstäblich. Weil es gibt so viel Leid, so viel Schmerz, es gibt so viel Hass, es gibt so viel Krieg, es gibt Kindersoldaten, es gibt Ausbeutung, es gibt die schlimmsten Dinge auf diesem Planeten. Wir können sagen, je nachdem, wo man schaut, es ist die Hölle auf Erden, weil die Welt zum Machtbereich des Teufels wurde, zu dem, der böse ist, zu dem, der zerstört. Aber der Kampf, von dem wir hier reden, er ist heftig, aber er ist nur hier heftig. Da ist immer noch der allmächtige Gott, der alles im Griff hat, der über allem steht, der viel, viel mächtiger ist. Und gleich müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, Moment mal, warum macht Gott denn nicht einfach, warum sagt er nicht Stopp? Gott könnte einfach kommen und sagen, Stopp, das Tuch wegnehmen, es irgendwie in den Müll werfen sozusagen, Stopp. Warum macht er das nicht? Komm mit zu, okay? Die Frage behalten wir auch im Hinterkopf. Der geistliche Kampf, und das ist mir ganz wichtig, das muss jeder unbedingt verstehen, er ist nicht auf Augenhöhe, da ist nicht, okay, wer wird gewinnen? Nein, nein, die Allmacht Gottes steht außer Frage. Gott ist der Sieger, er ist der Stärkere, es geht nur um diesen Planeten Erde. Okay. Nun, die unweigerliche Frage, die ich vorhin schon angerissen habe, ist, warum überhaupt? Warum gibt es überhaupt einen Teufel, der als Schlange zu Menschen kommt? Warum ist er da überhaupt mit in diesem Paradiesgarten aufgekreuzt? Wie kann das überhaupt sein? Wie konnte er überhaupt Zerbruch bringen? Und dazu müssen wir vor allen Dingen verstehen, was Gottes Hauptanliegen mit uns Menschen ist. Was das Wichtigste für Gott ist, wenn es um uns Menschen geht. Das Wichtigste für ihn ist, dass wir ihn lieben. Dass wir die Liebe, die er zu uns hat, unser Schöpfer zu uns hat, dass wir die erwidern. Und deswegen haben wir Menschen auch einen freien Willen, weil der gehört nun mal dazu. Ich kann nicht mit einer Pistole zu einem Menschen sehen und sagen, liebe mich. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht unter Zwang. Liebe bedarf einer freien Entscheidung. Aber eine freie Entscheidung, was braucht eine freie Entscheidung? Nun, sie braucht eine Alternative. Sonst ist es ja keine Entscheidung. Ja Gott, natürlich liebe ich dich, weil was sonst? Es ist ja nichts anderes da. Nein, es braucht eine Alternative. Und das ist interessant. Was ist nun mit dem Teufel? Warum ist er da aufgekreuzt? Nun, über den Teufel müssen wir eins wissen. Der Teufel ist auch ein Geschöpf Gottes. Aber Gott hat ihn nicht geschaffen, um Teufel zu sein an sich, erst einmal, sondern Gott hat ihn geschaffen als einen mächtigen, wunderschönen Engel, geschaffen zur Anbetung Gottes, als einer der mächtigen Engel. Und wir können Texte lesen in Jesaja 14, in Ezekiel 28, die so ausgelegt werden, dass da beschrieben wird, welche Dynamik da eigentlich im Himmel passiert ist, mit diesem stolzen Engel, der selber Anbetung haben wollte und sich dann gegen Gott stolz stellte. Aber in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, eine prophetische Vision, die Johannes hatte, hey, schreibt es auch auf. Und er beschreibt es auch nochmal in einer sehr guten Weise. Und den Text, wir können nicht alles lesen, aber da schauen wir ganz kurz rein, wie das hier beschrieben wird. In Offenbarung, Kapitel 11, Vers 7. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Also er sieht eine Vision, er sieht, okay, dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl. Michael ist ein großer Engel Gottes, der da beschrieben wird. Sie kämpften gegen den Drachen. Okay, wer ist das? Warte ab, wir lesen weiter. Sie kämpfen gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Dieser große Drache, die alte Schlange, okay, klingel, klingel, das war im Garten, war es in Gestalt einer Schlange, die Teufel genannt wird oder Satan oder der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Daher kommt das. Die alte Schlange, die Gestalt des Teufels am Anfang. Und mit all seinen Engeln, das heißt, auch er hat Engel auf seine Seite gezogen, die nennen wir heute Dämonen, geistliche Wesen, die auf der bösen Seite stehen. Jetzt kann man sich ja fragen, Moment mal, war das ein Betriebsunfall? Ist dem allmächtigen Gott irgendwie die Lage entglitten? Wieso konnte das überhaupt geschehen, dass dieses Ereignis so kam, und natürlich ist es herausfordernd für den menschlichen Verstand, sich das vorzustellen, warum kann so ein mächtiger Engel sich von Gott abwenden? Aber letztlich, und darauf möchte ich unseren Blick lenken, entsteht dadurch etwas, was Gott wieder nutzt. Dieser Widerpart Gottes wird letztendlich derjenige, der für den Menschen eine Wahl ermöglicht. Eine Wahl für Gott oder gegen Gott, Gott zu vertrauen oder nicht. Der Mensch wurde von Gott geschaffen für eine innige Liebesbeziehung mit seinem Schöpfer, aber es brauchte diese Wahl. Die Welt, dem Menschen anvertraut, sie hätte ein Paradies sein sollen, doch durch die Lüge der Schlange, durch die Entscheidung des Menschen, das zu glauben, wurde sie zerstört oder zerbrochen. Okay, der Auslieferungszustand des Menschen ist seitdem, okay, ich bin mein eigener Herr. Das ist ein Riesending, weil es uns fest verbindet mit dem Reich der Finsternis, weil es keinen neutralen Raum gibt, weil wir zwar die Lüge glauben, wir wären unser eigener Herr und könnten entscheiden, was wir wollen, tatsächlich aber verbindet es uns mit dem Machtbereich des Teufels. So sagt es die Bibel. Okay, jetzt kommen wir zu einem weiteren Vers von Johannes. Er beschreibt es auch nochmal, aber er geht einen Schritt weiter. In 1. Johannes 3, Vers 8, da steht, wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Okay, soweit, das haben wir eigentlich mehr oder weniger schon gesagt, aber er geht noch einen Schritt weiter mit diesem Satz. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. So hier öffnet sich für uns die Tür. Hier kommen wir endlich zum Sohn Gottes. Hier kommen wir endlich zu Jesus. Und das wird auch höchste Zeit, denn es ist so wichtig. Gott, er wurde Mensch. Er kam aus dem Himmel auf diesen Planeten Erde. Warum? Um einen Sieg für uns zu schaffen, um einen Preis für uns zu bezahlen, um einen Ausweg für uns zu schaffen. Und jetzt komme ich zurück zu der Frage, warum der allmächtige Gott, der so viel größer ist, warum kommt er nicht einfach und nimmt dieses Tuch weg? Warum kommt er nicht einfach und sagt, stopp? Okay, ganz wichtig. Weil in dem Moment, wo Gott das tun würde und das Tuch wegnimmt, werden auch alle Menschen, die unter der Herrschaft des Teufels stehen, auch wenn sie selber das gar nicht realisieren, werden alle Menschen, die nicht Jesus Christus zu ihrem König gemacht haben, die nicht gesagt haben irgendwie, okay, ich will aber zu Gott gehören, all diese Menschen werden mit weggenommen. Die Bibel beschreibt das, dass sie an einen Ort kommen, der absolut ohne Gott, absolut fern von Gott ist. Die Bibel nennt es die Hölle. Und es ist ein Ort, der bevölkert ist von Freiwilligen. Weil jeder Mensch hat eine freie Entscheidung. Und auch die Entscheidung, ich will unabhängig sein und unabhängig bleiben von Gott, ist eine freie Entscheidung. So, warum nimmt Gott dieses Tuch nicht schon längst weg? Ja, er könnte doch. Und ich möchte dazu sagen, er wird auch. Die Bibel ist sehr klar darüber, baue das nochmal kurz hier auf. Die Bibel ist sehr klar darüber, dass der Tag kommen wird, dass Jesus Christus wiederkommen wird und sagen wird, stopp, Gericht halten wird, Gerechtigkeit herstellen wird, sagen wird, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo alle Menschen, die zu mir gehören, bei mir sein werden und alle Menschen, die nicht zu mir gehören, in Ewigkeit getrennt sein werden. Aber zunächst einmal kam Jesus, um einen Ausweg zu schaffen, eine Möglichkeit zu schaffen, das zu ändern. Um eine Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen die Seite wechseln können, das Königreich wechseln können zu Gott hin. Als Menschen in dieser zerbrochenen Welt können wir durch Jesus, durch den Preis, den er am Kreuz bezahlt hat, können wir sagen, okay, ich nehme diese Gnade an, dass du mir das schenkst, dass das für mich war, dass ich befreit werde von meiner Schuld und ich mache dich zu meinem Herrn, zu meinem König. Das sind diese beiden Elemente, Erlösung und Herrschaft. Jesus ist mein Retter und er ist mein Herr, er ist mein König. Und genau das bewirkt, dass wir sozusagen unsere Staatsbürgerschaft wechseln, dass wir einen neuen Pass bekommen, den Pass zum Reich Gottes zu gehören, Kinder Gottes zu sein. Wir nennen das Buße, wir nennen das Umkehr, wir nennen das Bekehrung. Man verlässt diesen Weg von, ich bin mein eigener Herr, kehrt um und sagt, ich folge jetzt Jesus nach, er ist mein König. In allen Lebensbereichen, ich gehöre ihm. Ein Herrschaftswechsel und ihr Lieben, das ist so wichtig. Das ist so wichtig zu verstehen, Jesus ist kein Add-on für unser Leben. Jesus ist nicht gekommen, um dann im Gästezimmer deines Lebenshauses leben zu dürfen. Das ist nicht das Angebot, sondern das Angebot ist, Jesus ist gekommen, damit wir sagen, hey, dir gehört das ganze Haus, lass uns das im Grundbuch eintragen. Ich gehöre Jesus.
Das ist kein Zusatz. Es geht um einen Herrschaftswechsel, weil es zwei Reiche gibt und wir wollen im Reich Gottes sein. Und das sind wir nur dann, wenn Jesus unser König ist. Dann werden wir selber Könige und Priester, wie die Bibel sagt. Dann werden wir Kinder Gottes. Dann werden wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und ja, dieser zerbrochene Zustand, unter dem wir hier alle leiden, er ist da, aber er ist nur vorübergehend. Gott wird kommen, Jesus wird wiederkommen, er wird wiederherstellen. Und das, was dann kommt, für alle, die zu Gott gehören, ist wieder Paradies. Es ist kein Leid, kein Tod, keine Tränen, keine Krankheit, kein Krieg mehr. All das wird Gott wiederherstellen mit denen, die sich für ihn entschieden haben. Nun, warum aber macht Gott das nicht schon längst? Warum ist er nicht schon längst wiedergekommen, Jesus? Warum ist immer noch dieser Zustand da? Hat er das irgendwie verschlafen? Hat er das irgendwie abgehakt? Nein, nein, auch dazu gibt uns das Wort Gottes Auskunft. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns Menschen hat. Er wartet, weil er Geduld hat. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Wenn es nach Gott geht, dann sollen alle Menschen die Seite wechseln. Wenn es nach Gott geht, sollen alle Menschen... Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun. 180-Grad-Wende. Du bist mein König, Jesus. Du bist mein Retter. Ich gehöre dir mit meinem ganzen Leben. Zu ihm umkehren. Das ist der Grund, warum es noch so ist. Gott hat Geduld. Und natürlich, ich habe dieses Setup hier ganz vereinfacht dargestellt, aber wir müssen das verstehen. Es muss unser ganzes Konzept vom Leben, von der Welt, von allem einen Rahmen bilden, dass wir verstehen, so sieht es aus. Und dass wir sicherstellen, Jesus, du sollst der Herr sein in allen Bereichen meines Lebens. Weil da, wo wir Jesus zum König machen, verliert der Feind, verliert der Teufel jedes Anrecht an deinem und meinem Leben. Zwei ungleiche Königreiche. Es wird höchste Zeit für die zweite Überschrift. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie der Teufel wirkt. Und darüber könnte man vieles sagen. Und ehrlich gesagt, manchmal gibt es auch Christen, die sich ganz viel damit beschäftigen, wie der Teufel so wirkt. Ich glaube, grundsätzlich sollten wir uns viel mehr mit Jesus beschäftigen als mit dem Teufel. Und doch, für unser Zweck heute möchte ich die eine zentrale Sache, wie der Teufel wirkt, die sollten wir verstanden haben. Die möchte ich uns beschreiben. Die eine zentrale Sache, auf die letztendlich immer wieder alles zurückführt, wie der Teufel uns angreift, wie der Teufel wirkt, was letztlich dahinter steckt. Es ist immer eins, nämlich Lüge. Das ist die Hauptwirkweise des Teufels, Lüge. Jesus selber sagt in Johannes 8, Vers 44, der Teufel war von Anbeginn an ein Mörder und er hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Hinter allem, was der Teufel tut, am Ende des Tages steckt immer Lüge dahinter. Ja, der Teufel verbreitet Chaos, er ist ein Entzweier, er ist ein Ankläger, ein Dieb, ein Mörder. Doch im Kern, um das überhaupt sein zu können, ist dahinter immer Lüge. Am Anfang schon hat er gelogen. Ihr werdet sein wie Gott. Es war eine Lüge, wir wurden nicht wie Gott. Wir wurden abhängig von ihm. Wir haben die Tür geöffnet für das Böse. Das war eine Lüge. Und bis heute, wenn er Menschen dazu bringt, einander zu hassen, wenn er Menschen dazu bringt, Kriege gegeneinander zu führen, wenn er Menschen dazu führt, dem Ehepartner untreu zu werden, wenn er Menschen dazu bringt, Suizid zu begehen oder das ungeborene Leben im Leib der Mutter zu töten oder wenn er Menschen dazu bringt, Macht über andere Menschen anzustreben oder andere auszubeuten, hinter all dem, wenn du gräbst, findest du immer eins, Lüge. Es ist immer eine Lüge, die ein Mensch glaubt und die ihn dann letztendlich auf den falschen Weg führt oder zu einem Instrument macht. Mit Lüge versucht er, die Identität des Menschen zu prägen. Was ist unsere Identität? Das ist die Frage, wer bin ich und wozu lebe ich? Und diese Fragen versucht der Teufel uns mit Lügen zu beantworten, dass wir auf dem falschen Pfad sind. Und Spoiler, im Zentrum aller Gegenmittel dagegen, im Zentrum all dessen, was uns frei macht, ist Wahrheit. Logisch, weil es immer um Lüge geht. Deswegen sagt Jesus auch im gleichen Kapitel, Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, einfach schon mal vorab. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Lüge ist das Werkzeug des Teufels, ist der Weg des Teufels und er macht die Kriegsführung dieser beiden Reiche asymmetrisch. Was meine ich damit? Gott ist immer wahrhaftig. Sein Wort ist immer wahr. Er ändert seine Meinung niemals. Er ist immer derselbe. Gott ist immer die Wahrheit. Und der Teufel, er lügt. Und der Teufel strebt gar nicht an, dass du sagst, oh Teufel, ich bete dich an oder sowas. Das hat er gar nicht nötig.
Es reicht ihm völlig, wenn du seine Lüge glaubst. Oh, und er freut sich, wenn wir sagen, oh, wie kann Gott nur das ganze Leid in der Welt zulassen? Weil wir damit eigentlich die Lüge des Teufels, das Narrativ des Teufels aussprechen, als wäre Gott für das Leid verantwortlich. Nein, nein, es ist der Teufel. Der Teufel lacht sich ins Fäustchen, wenn wir Menschen uns für so schlau halten, dass wir Gott wegerklären können. Weil es ist ja alles durch irgendeine Art von Urknall und Evolution entstanden. Meine Oma wusste schon, von nichts kommt nichts, aber der Teufel findet es cool, wenn wir irgendwie eine andere Story glauben. Er feiert das. Der Teufel ist chaotisch, nicht berechenbar. Und er hat unfassbar viele Lügensysteme. Für jeden Menschen was anderes. Für jede Volksgruppe was anderes. Für jede Religion was anderes. Die Moslems belügt er auf andere Weise als die Buddhisten. Er belügt jede einzelne Gruppe von Menschen maßgeschneidert. Und weißt du, mit der Lüge des Teufels ist es ja so, der ist ja kein Anfänger. Der kommt ja mit einer Lüge, die uns attraktiv erscheint, für uns maßgeschneidert. Die uns irgendwie so anspricht auf einer Ebene, denkt, oh, das klingt aber gut. Weißt du, der Teufel ist nicht wie der Dreijährige, der die Keksschale leer gefuttert hat und mit einem schokoladenverschmierten Mund vor dir steht und sagt, ich war es nicht. Und wir sagen, ja, das kannst du sonst wem erzählen, das glaube ich dir. Der Teufel kommt mit geschickten Lügen, weil das sein Wesen ist. Deswegen müssen wir uns wappnen und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir uns auch verteidigen können. Da komme ich gleich zu. Aber zunächst einmal, der Teufel, er arbeitet mit Lüge und er macht Menschen zu seinen Werkzeugen, ob dadurch, dass wir Hass, Unvergebenheit, Egoismus, Stolz in unserem Herzen tragen oder offensiver dadurch, dass wir andere vielleicht verfluchen, Magie betreiben, Morde begehen und so weiter. So, an dieser Stelle vielleicht mal ein kleiner Schenker. Ich glaube, dass es auch den einen oder anderen interessiert. Wie ist es mit uns Christen? Können wir unter dem Einfluss des Teufels stehen? Können wir unter dem Einfluss von Dämonen stehen, obwohl wir Christen sind? Und nochmal, wenn ich das Wort Christen, eigentlich benutze ich das gar nicht so gerne, weil das nur nach einem Status und irgendwie ein bisschen irreführend ist. Es geht darum, dass jemand sagt, ich folge Jesus nach, und es geht darum, dass jemand die Herrschaftsfrage klar hat. Ja, sagt, okay, Jesus ist mein König und jeder einzelne Lebensbereich untersteht ihm. Kann, wenn wir so aufgestellt sind in unserem Leben, der Teufel Einfluss haben in unserem Leben? Und ich meine, der verfolgt ja dann ein Ziel trotzdem. Am Ende des Tages verfolgt er das Ziel, dass wir irgendwie an den Punkt kommen, unser Heil, also unsere Staatsbürgerschaft, Reich Gottes, ja, dass wir das wegwerfen. Er kann es uns nämlich nicht nehmen, er kann es uns nicht rauben. Aber wir haben immer noch eine freie Entscheidung. Und wenn er uns an den Punkt bringt, diese Herrschaft von Jesus wieder aus unserem Leben bewusst, mutwillig und fortgesetzt sozusagen auszuklammern, dann können wir an diesen Punkt kommen, wo wir sogar das verlieren, was Gott uns geschenkt hat. Aber ist das möglich, dass ein Christ unter dem Einfluss steht von Teufel und Dämonen? Und ja, wir leben in einer zerbrochenen Welt und es ist möglich in sozusagen zwei Levels von drei Levels. Okay, das will ich kurz erklären. Es gibt so verschiedene Levels, wie wir unter diesem Einfluss stehen können. Das erste Level kann man nennen Anfechtung. Es beruht auf Lügen. Dieses Verlangen vielleicht, eine Sünde zu begehen, die Versuchung dazu. Negative Gedanken, überhaupt alte Gedankenmuster, in denen wir wieder uns bewegen, obwohl sie eigentlich zu unserem Leben vor Jesus gehören. Es kann auch sein, dass wir durch schwere Umstände gehen, durch Krankheit, durch Leid, durch Verlust und an der Güte Gottes zweifeln und daran zweifeln, dass es das Beste ist, ihm weiter zu vertrauen. In allen möglichen Situationen können wir angefochten sein. Und ja, das ist ein Wirken des Teufels, wo er uns mit Lügen zu beschießen versucht. So, das nächste Level, was es auch gibt, und auch das ist eine Realität, die auch Christen erleben, es ist Belastung. Was meine ich mit Belastung? Das heißt, dass Teile unseres Lebens besonders belagert sind, besonders intensiv sozusagen beschossen werden, dass man wie ein Bollwerk, wie eine Festung irgendwie empfindet, dass es so schwer ist, daraus frei zu werden. Wovon reden wir hier? Wir reden zum Beispiel von Süchten. Wir reden von Ängsten, die nicht nur mal im Moment sind, sondern immer wieder kommen. Wir reden von Zwängen. Und auch das erleben manchmal Christen, hartnäckige Bollwerke. Ich will sagen, die Freiheit ist möglich. Ja, und es ist so wichtig, dass wir nicht einfach denken, okay, ich bin der Einzige, dem das so geht. Nein, dass wir das öffnen, dass wir uns Hilfe suchen, dass wir mit anderen zusammenkämpfen. Und ich werde gleich noch über diese Art zu kämpfen auch noch weiterreden. Aber ganz wichtig ist zu sagen, okay, das ist möglich, aber dann ist es auch möglich, weißt du, jemand, der gemerkt hat, okay, als wir da gebetet haben, dass ich endlich von der Pornografie frei werde, da ist etwas von mir gewichen. Oder eine Frau, die sagt, okay, 20 Jahre habe ich geglaubt, ich würde sterben, bevor ich 40 bin, weil das, als ich jung war, jemand zu mir gesagt hat und über mein Leben ausgesprochen hat. Und immer hatte ich Angst davor. Und durch ein Gebet wurde diese Frau frei und hat gesagt, wow, es ist wie, ja, von mir gegangen. Aber hey, das ist eine Belastung, die von außen ist. Und dann gibt es ein drittes Level. Und ich möchte ausdrücklich sagen, es ist ein Level, was jemand, dessen König Jesus ist, nicht erlebt. Und das ist Besessenheit. Besessenheit bedeutet, der ganze Mensch ist vereinnahmt. Es bedeutet, dass der ganze Mensch, dass Dämonen in der Person leben, dass sie Kontrolle haben. Und das ist für einen Menschen unter der Herrschaft Gottes nicht möglich. Und ich will sagen, es ist auch für jemanden, der nicht Christ ist, nicht mal ebenso aus Versehen nebenbei möglich. Sondern es hat damit zu tun, dass Türen geöffnet werden, dass man bewusst Böses tut, dass man Okkultismus betreibt, harte Drogen nimmt und andere Dinge, die dazu führen können. Und auch hier, Befreiung ist möglich. Da gibt es immer noch in diesem Kern jeder Person diesen freien Willen, zu sagen, ich will frei werden und ganz wichtig zu sagen, Jesus, ich will, dass du mein König wirst. Und ich rufe zu Jesus. Und das, ihr Lieben, ist der Weg zur Freiheit. Und dann muss man die Tür schließen, dann muss man schauen, was hat dazu geführt, damit man frei bleibt. Okay, das nur nebenbei. Der Hauptweg, wie der Teufel wirkt, am Ende des Tages, ist Lüge. Ja, es ist kein angenehmes Thema heute, aber es ist so wichtig. Und jetzt kommen wir zu dem Teil von Verteidigung und Angriff. So wichtig. 2. Korinther 10, Vers 3 sagt Paulus nochmal so, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Wir merken, ja, wir haben geistliche Waffen und wo findet der Kampf statt? In Gedanken. Es findet statt um Wahrheit und Lüge. Es findet statt im Denken. So, mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. So was, wenn dieses Schlachtfeld unser Denken ist, wenn da der Kampf, was sind die mächtigen Waffen Gottes? Was ist Angriff, was ist Verteidigung darin? Und eigentlich müsste ich jetzt noch Epheser 6 weiter vorlesen. Ich skizziere euch mal kurz, was Paulus da sagt. Das ist der Text, den wir vorhin angefangen haben, wo es auch von der Waffenrüstung Gottes redet. Und Paulus zählt da auf, er zählt Waffen auf zu unserer Verteidigung. Er zählt Dinge auf wie den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, das Schild, was wir hochhalten, des Glaubens. Er erzählt diese Dinge auf und am Ende geht es noch um das Gebet. Das ist wie der Rückenschutz, könnte man sagen, die Rückendeckung. All diese Dinge sind unsere Verteidigung. Es ist wichtig, dass wir das wissen und anwenden. Ja, der Helm des Heils und all diese Dinge, es geht darum, dass ich weiß, ich gehöre zum Königreich Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich stehe auf der Seite des Siegers. Und dass wir das für uns sehr, sehr klar haben und festhalten und ihm vertrauen mit Glauben, dass wir sagen, ich fülle mich mit Wahrheit. Ich fülle mich mit dem Wort Gottes, damit mein Denken geprägt wird immer mehr. Und ich bete für mich und ich bete für andere. All das ist Verteidigung. Und dann auch zusammenzustehen als Christen und füreinander einzutreten. All das ist Verteidigung. Aber in dieser Waffenrüstung spricht Paulus auch noch über Angriff. Er nennt zwei Elemente, wo ich sagen würde, ja, die sind auch zur Verteidigung, aber sie sind auch zum Angriff. Das eine, was Paulus sagt, ist, wir haben auch ein Schwert. Das Schwert des Geistes. Und was ist das, Paulus sagt? Es ist das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, es ist ein Schwert. Und er sagt, da gibt es noch Schuhe, Schuhe der Bereitschaft. Er sagt, unsere Schuhe sind die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Es ist auffällig, dass es bei beiden Dingen um Worte geht, um Wahrheit geht, die ausgesprochen wird. Und genau das ist die Angriffsmethode. Wir schalten auf Angriff, indem wir Wahrheit aussprechen. Ich habe so gedacht in der Vorbereitung, wie so 4P, die wir uns da merken können. 4P, was ist das? Predigen, prophezeien, proklamieren und preisen. Predigen, prophezeien, proklamieren und preisen. Ja, wir predigen die Wahrheit zu uns selbst. Ja, meine Seele lobe den Herrn. Wir prophezeien, Gott wird Durchbruch schenken. Gott ist treu, er wird den Sieg bringen. Ja, wir proklamieren, Gott ist gut. Und wir preisen Gott, indem wir Wahrheit aussingen über unseren großen Gott und diese Wahrheit unserem Mund füllt und wir das aussprechen über unserem Leben und über dem Leben anderen. Und ihr Lieben, da erzittert der Feind, wenn wir das tun. Und wir tun das viel zu wenig. Wir lassen uns oft beeinflussen von unseren Feelings.
Wir lassen uns oft beeinflussen davon, dass wir jetzt irgendeinen alten lügnerischen Gedanken immer wieder kreisen lassen in unserem Kopf. Statt zu sagen, Moment mal, das ist nicht die Wahrheit. Ich bin ein Kind Gottes und ich bin geliebt von dem König der Könige und ich bin gerettet und ich bin berufen, einen Unterschied zu machen und ich bin ein Ehemann, der seiner Frau treu ist und ich bin ein Vater, der seine Kinder stark macht. Ich bin jemand, der treu zu Gott steht und für die Wahrheit einsteht und ich predige das über meinem Leben und lasse keine Lüge zu. Damit greifen wir an. Das ist so entscheidend. Er hat uns alle Waffen gegeben. Der Teufel greift uns an mit Lügen und das wird vermutlich in diesem Leben nicht aufhören. Aber wir dürfen mit der Wahrheit angreifen. Und ich möchte dir eins sagen. Glaub dir nicht alles, was du denkst. Und glaub dir auch nicht alles, was du fühlst. Es ist nämlich gut möglich, dass das mal wieder eine Lüge ist, die sich da reingemischt hat. Und da müssen wir mit Wahrheit reagieren. Da müssen wir Wahrheit dagegen stellen aus dem Wort Gottes. Erlöse uns vom Bösen. Erlöse uns vom Bösen. Wenn Jesus so betet, dann weil wir ein Bewusstsein brauchen, eine Awareness für diesen Feind, für den Kampf, in dem wir stehen. Wenn wir übrigens so beten, erlöse uns vom Bösen, das steckt auch in diesem Gebet drin, dann beten wir auch, Jesus, komm wieder. Dann beten wir auch, Jesus, wir sehnen uns danach, dass dieser Moment kommt, wo du dieses Tuch endlich wegnimmst, wo du dieses Reich der Finsternis endlich komplett vernichtest, wo du dieses Reich der Finsternis zur Vergangenheit machst. Erlöse uns vom Bösen. Aber einstweilen, das ist so wichtig, es ist so wichtig klarzumachen, Moment mal, ich habe den Pass in der Tasche, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Reich Gottes Bürger. Und das ist die eine wichtige Sache, die ich heute sagen will. Stell das sicher in deinem Leben, dass du Jesus als König in dein Leben aufgenommen hast, für jeden einzelnen Lebensbereich. Dass du das sehr klar machst und dass du das nie wieder irgendwo zurückgibst. Und ich habe so auch den Impuls für heute, dass es für einige bedeuten wird, dass du heute die Entscheidung triffst, ich werde bei der nächsten Taufe dabei sein. Weil diese Glaubenstaufe ist wie der öffentliche Akt, genau das zu bekennen. Und ehrlich gesagt, das kann man nicht mit Säuglingen machen. Ja, ist schön und gut, als Eltern wollen wir unsere Kinder segnen, das ist alles in Ordnung. Aber eine Taufe setzt voraus, dass ich entschieden habe, Jesus, du bist mein König. Und dann ist die Taufe ein Akt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wo wir das bekennen, wo wir das klar machen. So, wenn du noch nicht die Glaubenstaufe für dich bewusst vollzogen hast, geh heute noch zum Infopunkt, sag bei der nächsten Taufe, wie kann ich dabei sein? Meld dich an, dann bald wieder Taufe. Aber vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ja, getauft bin ich, aber da gibt es manchmal so Bereiche, wo ich anfange zu schlingern oder anfange, irgendwie doch nicht ganz genau mit meinem König zu leben. Hey, dann mach das heute klar. Dann ruf heute zu Gott und sag heute Gott, es tut mir leid und ich will umkehren, auch in dieser Sache, um dich als König in allem zu haben. Stell das sicher. Und das Zweite, was ich einfach sagen will, ist, oder was wir heute mitnehmen dürfen, ist dieses Thema Lüge, dass wir verstehen. Das ist die Arbeitsweise des Teufels. Am Ende ist es immer diese Ebene. Es zielt immer auf unsere Denkweisen. Wenn du dich damit noch mehr beschäftigst, ich habe noch einen Buchtipp für dich, nämlich das Buch Live No Lies von John Mark Comer. Und jetzt denkst du, das ist hier Englisch. Ja, aber das deutsche Buch hat auch einen englischen Titel. Ja, es ist trotzdem auf Deutsch erhältlich. Auch, soviel ich weiß, bei unserem Buchkontakt. So. Und das ist ein Buch, was das super brillant einfach erklärt, wie der Teufel mit Lügen arbeitet, aber auch wie wir ein Leben ohne Lügen führen können. Und ich möchte dir Mut machen, dass du sagst, hey, der Teufel ist nicht nur eine Haribo-Figur. Der Teufel will mich angreifen. Aber hey, das brauche ich nicht in Panik zu geraten, brauche ich keine Angst zu kriegen. Ganz im Gegenteil, das, was ich brauche, ist die Rüstung Gottes. Das, was ich brauche, ist die Wahrheit. Und damit kann ich allen Angriffen easy widerstehen und Land einnehmen. Und jetzt werden wir zusammen beten. Und ich lade dich ein. Vielleicht stehst du mal auf. Und ich lade dich ein, in diesem Gebet auch deinen Gebetsmoment zu haben. Deinen Moment, wo du diese Herrschaft von Jesus Christus, von deinem König über deinem Leben aussprichst. Und wo du vielleicht auch umkehrst, wenn es nötig ist in Bereichen. Und sagst, ich gebe dir auch das ganz neu. Ich will, dass du in allem der König bist. Oder wo du entscheidest zu sagen, ja, ich werde in der nächsten Taufe, bin ich am Start. Was immer es ist. Aber wo wir den Heiligen Geist auch einladen, uns Lügen zu zeigen, mit denen wir eigentlich schon viel zu lange leben oder die wir schon viel zu lange irgendwelchen Raum gegeben haben. So komm, Heiliger Geist, wir laden dich einfach nochmal ganz bewusst ein, zu uns zu sprechen. Und wir drücken das aus. Jesus, du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren. Du regierst und du bist so viel größer. Es gibt keinen Trick, keinen Kniff des Feindes, den du nicht sofort durchschaust und wo du nicht der Stärkere bist. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Bitte, Herr, da wo jetzt Menschen merken, wow, da muss ich Buße tun. Ich danke, dass bei dir Gnade ist. Bitte aber auch um den Mut, in aller Klarheit, wirklich komplett sich auf deine Seite zu stellen. Danke, Herr, dass wir in dein gutes Reich eingeladen sind, dass wir eingeladen sind, deine Kinder zu sein, Königskinder. Selber mit dieser Autorität, die du verleihst, das Reich Gottes hier hineinzubringen in das Reich der Finsternis. Danke dafür. Und ich bete, Heiliger Geist, dass da, wo Menschen Lügen glauben, dass da, wo Menschen Lügen glauben über ihre Identität, da, wo Menschen in den Spiegel schauen und irgendwie nicht annehmen können, wen sie da sehen, dass du hineinkommst mit Wahrheit. Dass da, wo Menschen Lügen glauben über das, wozu lebe ich überhaupt, oder gibt es überhaupt einen ewigen Sinn für mein Leben, dass du hineinkommst mit Wahrheit. Dass da, wo Menschen Lügen glauben über Beziehungen, vielleicht über ihren Ehepartner, vielleicht über ihren Chef oder Nachbarn oder Schulkollegen oder Kolleginnen. Und ich bete, Herr, komm hinein mit Wahrheit und lehre uns, die Wahrheit zu predigen, die Wahrheit zu proklamieren, zu prophezeien. Lehre uns, dich mit Wahrheit zu preisen, überall da, wo die Angriffe des Feindes sind. Komm mit Freiheit. Du willst auch Belastungen zerbrechen, dass Menschen frei werden. Die Wahrheit macht frei. Du musst nicht bleiben in einer Sucht. Du musst nicht bleiben in deinen Ängsten. In Jesu Namen, Jesus macht frei. Und ich bete, dass du ins Licht trittst. Ich bete, dass du dir Hilfe suchst und Unterstützung und Beter suchst, die mit dir stehen, weil Gott wird und Gott will dich frei machen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Komm, Heiliger. Und noch eins für diese Entscheidung, Jesus zum König zu machen. Ich möchte es auch noch mal ganz bewusst anbieten für all diejenigen, für die das heute das erste Mal ist oder die wirklich davon komplett weggegangen sind und zurückkommen wollen zu Jesus. Ein Gebet zusammen zu beten, was genau das ausdrückt. Jesus, sei du mein König, sei du mein Retter, sei du mein Herr. Und wir lassen die Augen noch zu, um diese Privatsphäre zu geben. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass es eine ganz klare Entscheidung von dir gibt. Und dann können wir die ausdrücken. Du kannst dir dann das Gebet leihen, was ich dann formulieren werde. Und dass du eine klare Entscheidung triffst, jawohl, ab heute ist das für mein Leben geklärt. Ich gehöre zu Jesus. Wenn du das bist und wenn du heute diese Entscheidung nochmal ganz klar, wenn du diesen Raum nicht verlassen willst ohne die Sicherheit, ich bin ein Kind Gottes, dann möchte ich dich ermutigen, diese Entscheidung mal auszudrücken, indem du Jesus deine Hand entgegenstreckst, bevor wir beten. Ich werde von dir vorne beten, aber es ist so wichtig, dass du ganz bewusst sagst, jawohl. Jesus, ich will, dass du mein König bist, dass du mein Herr bist. Ich strecke deiner Hand, die sich mir schon ausstreckt, auch meine Hand entgegen. So gut. Wunderbar. Ich sehe einige Hände. Das ist großartig. So kostbar. So kostbar. Jesus sieht dein Herz. Das ist so gut. Jetzt beten wir zusammen und alle, die schon mit Jesus leben, lass uns alle mitbeten. Lass uns das ausdrücken, was dieses lebensverändernde Gebet ist, wenn wir von Herzen beten. Und das machen wir jetzt. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Sei du mein König, sei du mein Herr, sei du mein Retter. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir dein neues Leben. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich jetzt zu deinem Königreich gehöre. Du wirst mich nie wieder loslassen. Und ich will dir für immer nachfolgen. Amen. Amen. Das ist ein Triumph für das Reich Gottes. Herzlich willkommen an jeden neuen Bürger des Königreiches von Gott.